NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Reinhard Wieck. Schönen guten Abend. Der Generalstaatsanwalt in Madrid lässt keinen Zweifel. Sollte der katalanische Präsident Puigdemont die Unabhängigkeit ausrufen, dann will er ihn sofort ins Gefängnis stecken. Chefankläger José Manuel Massa bestätigte heute Nacht auch, dass er gerade einen Strafantrag gegen Puigdemont vorbereitet, wegen Rebellion. Man ist immer wieder erstaunt, wie verbissen, wie unerbittlich dieser Streit in Spanien geführt wird. Was sich seit der Massendemonstration gestern Abend in Barcelona getan hat, gleich. Tschechien hat gewählt, der Sieger ist Milliardär, hält nicht viel vom Euro und überhaupt nichts von Flüchtlingen. Wir stellen Ihnen André Babiš vor. 19. Parteitag der chinesischen Kommunisten, märchenhafter Aufstieg, aber im Hintergrund tickt eine Zeitbombe. Der Kommentar im Echo des Tages. Und natürlich der Sport in der Fußball-Bundesliga, Köln gegen Bremen 0:0. Das hilft den beiden, ja, man muss jetzt schon fast sagen, Abstiegskandidaten überhaupt nicht. Marc Ducke in Barcelona. Gestern die Massendemonstration der Separatisten. Es sollen Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende auf der Straße gewesen sein. Wie wirkt sich das auf die Stimmung heute, am Tag danach, aus?
Ja, es ist schon eine seltsame Stimmung in Barcelona. So auf den ersten Blick ist alles völlig normal. Ein wunderschöner Herbstsonntag. Die Menschen sitzen draußen in den Cafés, aber man hat schon das Gefühl, und wenn man mit den Menschen spricht, verstärkt sich dieses Gefühl auch, dass da ein ganz, ganz großes Unwohlsein ist. Gerade wenn Sie jetzt auf die nächsten Tage gucken hier in Katalonien, was wird da kommen? Es ist ein Gefühl der Angst, der Unsicherheit und der Betroffenheit, dass die Situation sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, dass man in dieser politischen Sackgasse steckt.
Madrid hat ja die Entmachtung der katalanischen Regierung eingeleitet und heute hat der Generalstaatsanwalt angekündigt, sollte Präsident Puigdemont die Unabhängigkeit ausrufen, dann würde er sofort verhaftet. Ist das Säbelrasseln oder ist da was dran?
Das kann schon sein. Natürlich ist das sozusagen auch eine Antwort auf eine Frage gewesen an diesen Generalstaatsanwalt. Und das ist natürlich so, dass die Pläne in der Schublade sind. Und man kann sich auch vorstellen, dass ein Carles Puigdemont von der Justiz nicht zimperlich behandelt wird, wenn er jetzt weiterhin diesen radikalen Kurs beibehält. Er hat natürlich noch die Chance einzulenken und die Streitigkeiten beizulegen, indem er von sich aus die Neuwahlen verkündet. Das wäre noch möglich, und zwar im Prinzip bis zu einer Minute vor dieser Abstimmung im spanischen Senat bis zum kommenden Freitag. Ob er das tun wird, ist allerdings fraglich. Denkbar ist auch, dass er den entgegengesetzten Weg gehen wird und tatsächlich in einer Parlamentssitzung die Unabhängigkeit ausrufen wird, die natürlich dann umgehend von Spanien aberkannt wird.
Wir wissen, dass es in Katalonien ganz viele gibt, die gegen eine Unabhängigkeit sind. Sie bezeichnen sich selbst sogar als die schweigende Mehrheit. Gibt es durch diese ständige Verschärfung des Konflikts Bewegungen, also etwa in der Form, dass die Gegner der Unabhängigkeit jetzt einfach aus Ärger über die harte Linie in Madrid sich auf die Seite der Separatisten schlagen?
Das glaube ich nicht. Also es mag sicherlich einige geben, aber ich glaube nicht, dass der große Teil diese Bewegung machen wird. Also gestern war ganz klar ein Tag, in dem die Unabhängigkeitsbefürworter den Ton angegeben haben. Die Gegner haben sich im Hintergrund gehalten, wollten wohl keine Konfrontation riskieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie aber auch in den kommenden Tagen wieder auf die Straße gehen. Nur gerade läuft es ja auch im Sinne von Ihnen, gerade auch der radikalen Gegner dieser Unabhängigkeit. Insofern will man da wahrscheinlich nicht Öl ins Feuer gießen. Aber wenn man sich ein bisschen abseits der Demonstration gestern gehalten hat, konnte man auch diese Menschen finden und mit ihnen sprechen. Und sie haben gesagt, nein, ich gehe da nicht hin und ich bin dagegen. Es ist eine Katastrophe, die auf dieses Land zukommt. Wenn jetzt nicht alle die Nerven verlieren, wird das hier schlimm. Insofern, da ist ein großes Unwohlsein da, aber man möchte wohl nicht noch weitere Konfrontationen riskieren.
Über die verfahrene Lage in Spanien war das Marc Ducke. Ja, und in so einer verfahrenen Lage denkt man natürlich sofort an Vermittlung. Tatsächlich rufen die Katalanen schon lange danach, die EU solle sich endlich einschalten. Aber davon will die spanische Zentralregierung nichts wissen und hat die EU-Kommission auf ihrer Seite. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Beim EU-Gipfel vergangener Woche fragte der EU-Ratspräsident den spanischen Ministerpräsidenten in Brüssel, ob Rajoy nicht etwas zum Thema Katalonien sagen wolle. Der spanische Regierungschef verneinte, auch Belgiens Premier Charles Michel, erfahren im Umgang mit Unabhängigkeitsbewegungen im Königreich Belgien, bis bei Rajoy auf Granit. Damit war jede Diskussion über Handlungsoptionen vom Tisch und das Thema Katalonien beim EU-Gipfel abgehakt.
Majestades, premiados, autoridades, señoras,
Direkt im Anschluss an den EU-Gipfel in Brüssel flog Donald Tusk ins spanische Oviedo, um einen Europapreis von der Prinzessin von Asturien Stiftung entgegenzunehmen. In einer Rede vor dem spanischen König, vor Ministerpräsident Rajoy und der gesamten politischen Elite des Landes betonte Tusk in Oviedo demonstrativ das Recht auf Redefreiheit und warnte vor jeder Art von Zensur. Der Dialog sei immer besser als der Konflikt.
The dialogue is always better than conflict.
Und Gewalt löse nichts.
Violence doesn't solve anything.
Jean-Claude Juncker hatte bereits in der letzten Woche während eines Bürgerdialogs an der Universität Luxemburg seine Rolle als Kommissionspräsident im Katalonien-Konflikt beschrieben.
Uns erreichen Appelle feierlicher Art aus allen Teilen der Welt. Juncker soll vermitteln.
Juncker über sich selbst in der dritten Person.
Tut er nicht.
Denn die EU vermittelt allenfalls bei Konflikten zwischen Staaten und bei innerstaatlichen Konflikten, wenn überhaupt nur dann, wenn die EU-Kommission gleichermaßen von beiden Konfliktparteien um eine Mediation gebeten wird. Jedes Eingehen auf die katalanischen Vermittlungsappelle würde Unabhängigkeitsbewegungen in anderen Regionen Europas stärken und die Einheit der EU schwächen, argumentiert das Juncker-Team. Jean-Claude Juncker will verhindern, dass Katalonien Schule macht und die Europäische Union in Zukunft aus Dutzenden von Ländern besteht.
Über das ganze politische Theater in Spanien gerät etwas in den Hintergrund, worum es den Katalanen eigentlich unter anderem geht. Sie sind im Vergleich mit anderen Regionen reich und wollen davon auch profitieren. Ähnlich ist die Ausgangslage in Norditalien. Die Lombardei mit der Automobil- und Modemetropole Mailand und Venetien, deren Touristenmagnete Venedig und Verona die Kassen klingen lassen, beide stimmen heute über größere Autonomie von Rom ab. So ähnlich also die Motive sind, die politischen und die rechtlichen Hintergründe sind in Italien ganz anders. Informationen von Jörg Seißelberg.
In den vergangenen Tagen hat er wieder regelmäßig das Scheinwerferlicht gesucht. Silvio Berlusconi wirbt auf Parteiveranstaltungen, in Pressekonferenzen und Internetbotschaften für die Autonomieinitiativen. Dieses Referendum stellt eine konkrete Möglichkeit dar, die Stimme des Volkes hörbar zu machen. Unter anderem in Venetien kann damit ein Prozess angeschoben werden, der die gute Leitung einer Region belohnt, die zu den effizientesten Italiens gehört. Deswegen stimmen wir mit Ja und tun dies mit großer Überzeugung. Außer Venetien ruft auch die Lombardei ihre Bürger auf, über mehr Unabhängigkeit abzustimmen. Beide Regionen gehören zu den wirtschaftlich stärksten Italiens. Sowohl in Venedig als auch in Mailand regiert die rechtspopulistische Lega Nord, die seit Jahren fordert, vom in diesen Regionen reichlich fließenden Steuergeld solle möglichst wenig an die Zentralregierung in Rom gehen. Zuletzt aber kamen von den Initiatoren des Referendums vor allem mit Blick auf die bürgerlichen Wähler der Mitte verstärkt sanftere Töne vor dem Hintergrund der Turbulenzen in Spanien. Auch der lombardische Regionalpräsident Roberto Maroni bemüht sich, die Unterschiede zur Abstimmung in Katalonien herauszustellen. Es ist kein Referendum gegen die Verfassung wie in Katalonien oder gegen irgendwen. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, wenn mehr Kompetenzen und Ressourcen an die Lokomotive Italiens, die Lombardei, gehen, wird dies auch allen anderen Regionen zugutekommen. Die Gegner werfen den Norditalienern finanziellen Egoismus vor. Die Autonomieanhänger berufen sich auf Artikel 116 der italienischen Verfassung. Rechtsprofessor Enzo Moavero Milanesi, früher Richter am Europäischen Gerichtshof, betont, dies sind zwei absolut legale Referenden, die durch die Verfassung gedeckt sind, in der die Möglichkeit für die Regionen vorgesehen ist, vom Staat größere Autonomie zu verlangen. Der Plan der Referendumsbefürworter in Mailand und Venedig, mit einem starken Wählervotum im Rücken wollen sie bei den anschließenden Gesprächen in Rom möglichst viel Eigenständigkeit durchsetzen. Laut Verfassungsartikel 116 ist es möglich, dass die Regionen mehr Entscheidungskompetenz zum Beispiel in der Energie- und Forschungspolitik bekommen, aber auch im Außenhandel und vor allem bei den Steuern. Viele Lombarden und Veneter schauen neidisch nach Trentino-Südtirol, eine Region mit Sonderstatus, die mehr Steuergeld in der eigenen Kasse behalten darf. In Umfragen kurz vor dem Referendum haben sich 52% der Lombarden und 57% der Veneter für mehr Autonomie ausgesprochen.
Die Wahllokale sind bis 23 Uhr geöffnet. Erste Ergebnisse werden am frühen Montagmorgen erwartet. Das Ergebnis der Parlamentswahl in Tschechien liegt schon vor. Einhellige Meinung der Kommentatoren, das Land rückt nach rechts. Gut 30% für die Partei des populistischen Milliardärs Andrej Babiš. Damit wurde seine ANO zur stärksten Kraft. Die Regierungsbildung wird schwierig, aber im Moment ist doch sehr wahrscheinlich, dass Babiš neuer Regierungschef wird. Ein Porträt von Peter Lange, Prag.
Als der Sieg feststand, war es das erste Anliegen von Andrej Babiš, die Befürchtungen zu zerstreuen, die mit seiner Person verbunden sind. Wir sind keine Gefahr für die Demokratie. Und in Richtung Ausland, wir sind proeuropäisch, wir sind ein fester Bestandteil der Europäischen Union, wir sind ein fester Bestandteil der NATO. Notwendige Klarstellungen, denn viele fragen sich immer noch, was von ihm als Regierungschef zu erwarten ist. Ein Ideologe wie Kaczynski oder Orban sei er wohl nicht, meint der Politologe Tomasz Lebeda. Andrej Babiš ist ein Pragmatiker und da ist die Frage, wie er handeln wird, wenn er Premier ist. Wen wird er auswählen, wie wird er regieren? Andrej Babiš ist in Genf und Paris zur Schule gegangen, denn sein Vater war im Außenhandel der Tschechoslowakei tätig und lebte deshalb mit der Familie zeitweilig im Ausland. Nach dem Abitur in Bratislava machte er dort seinen Abschluss als Wirtschaftsingenieur und ging dann ebenfalls ins Ausland. 5 Jahre lang, bis 1991, vertrat er 15 tschechoslowakische Unternehmen in Marokko. 1993, nach der Trennung von Tschechen und Slowaken, gründete er die Firma Agrofert, nach seiner Darstellung mit Hilfe Schweizer Investoren. Das Projekt Agrofert war für mich eine Herausforderung, dass ich selbst eine Firma aufbauen konnte, dass ich keinen Chef haben würde, dass ich es selbst schaffe. Ich war deshalb sehr motiviert. Aber wo er das Geld herbekam, um dann alle Anteile bei Agrofert zu übernehmen, ist nie bis ins Letzte geklärt worden. Auch nicht, von welcher Art seine Verbindungen zur tschechoslowakischen Stasi waren. Heute jedenfalls hat Agrofert 30.000 Beschäftigte in 250 Tochtergesellschaften, darunter die Mafra mit den 2 wichtigsten Tageszeitungen. Heute kann ich sagen, dass ich die Firma dank meiner Mitarbeiter und der Banken zu einem der größten Unternehmen im Land aufgebaut habe. Der Unternehmer inszeniert sich bis heute als Antipolitiker und Kämpfer gegen Korruption, Steuerbetrug und Vetternwirtschaft. Diese Wahlen sind der letzte Versuch, die Hydra der Korruption zu vernichten, die seit der Revolution herrscht. Seitdem wurden tausende Milliarden Kronen gestohlen und die Korruption ist immer noch unter uns. Allerdings hat Babiš da ein Glaubwürdigkeitsproblem. Gegen ihn wird wegen Subventionsbetrugs ermittelt und beim Finden von Steuerschlupflöchern soll er auch sehr fantasievoll gewesen sein.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.43 Uhr nach Berlin. Übermorgen erste Sitzung des neuen Bundestages, erster Auftritt auch der AfD im Hohen Hause. Schon heute haben Gegner der Rechtspartei aber klargemacht, dass sie den AfD-Abgeordneten ganz genau auf die Finger gucken werden. Eine Demonstration rund um den Reichstag. Aufgerufen hatten Nichtregierungsorganisationen, federführend Campact, eine Plattform, deren Mitglieder sonst Internetkampagnen lancieren, heute aber mal ganz leibhaftig auf die Straße gingen. Stefan Oschwart berichtet.
Ganz Berlin hasst die AfD! Ganz Berlin hasst die AfD!
Linke, Schwule, Antifa, ganz normale Bürger. Tausende Menschen sind im Berliner Regierungsviertel heute gegen die AfD auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben waren es etwa 5000 Teilnehmer. Symbolisch umrundeten die Demonstranten den Bundestag. Dort werden künftig auch 92 Abgeordnete der AfD sitzen.
Wir sind doch froh, dass wir das alles los sind. Jetzt fängt dieser Hass wieder an. Das wollen wir nicht.
Demokratische Auseinandersetzung ist okay, aber keine Nazi-Parolen und Antisemitismus und Radikalismus. Es gibt Grenzen, wo dann andere verunglimpft werden, Hass gesät wird oder Leute sozusagen aufgehetzt werden. Das möchte ich nicht, wenn am Dienstag im Bundestag die erste Plenarsitzung stattfindet.
Ich bin direkt in der Demonstration hier, ich komme aus Köln. Es ist uns wichtig, Gesicht zu zeigen. In der AfD stört mich vor allem diese Menschenfeindlichkeit. Ja, und dieser Rassismus einfach. Auch, dass Menschen so in Kategorien und Schubladen gesteckt werden, das mag ich nicht.
Auf Nazi-Propaganda, es gibt kein Recht! Auf Nazi-Propaganda, es gibt kein Recht!
Mitveranstalter Campact hatte Winkelemente aus unter Pappe verteilt, gegen Rassismus im Bundestag, meine Stimme gegen Hetze oder mein Herz schlägt für Vielfalt, so lauteten die Bekenntnisse für ein weltoffenes Deutschland. Christoph Bautz von Campact warnte:
Wenn Herr Gauland ruft, wir werden sie jagen, dann meint er nicht nur die Kanzlerin, dann meint er
liberale Grundwerte und Menschenrechte. Dann meint er unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat. Er meint uns alle.
Stopp die AfD forderten manche Transparente. Bei der Bundestagswahl war es der rechtspopulistischen Partei gelungen, in den Bundestag einzuziehen. Am Dienstag tritt das Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Campact-Sprecherin Marita Strasser appellierte an die AfD-Abgeordneten.
Wir sind heute hier, weil in 2 Tagen zusammen mit der AfD-Fraktion wieder Rechtsextreme und Rassisten in den Bundestag einziehen. Und wir an die AfD appellieren wollen, an die Abgeordneten, dass sie sich demokratischen Gepflogenheiten anpassen und dass sie die Würde des Menschen, und zwar aller Menschen, achten. Und diese Chance wollen wir der AfD durchaus geben, dass sie sich besser verhält, als sie sich im Wahlkampf verhalten hat. Wir appellieren hier an sie.
Aufgerufen zu der Demonstration hatte ein Bündnis verschiedener Initiativen wie Campact. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Partei Die Linke unterstützten den Protestzug. Die AfD verurteilte die Demonstration als Angriff auf die Demokratie. Schließlich seien die Abgeordneten der Partei gewählt worden, sagte AfD-Fraktionsvize Felser.
Groß, marxistisch, schön. Das steht über dem 19. Parteitag der chinesischen Kommunisten. Tatsächlich erlebt das Reich der Mitte seit Jahren einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung. Allerdings wollen manche Beobachter auch so etwas wie Götterdämmerung spüren. Zurzeit werden die neue Führungsspitze und die politischen Leitlinien für die nächsten 5 Jahre bestimmt. Das könnten Entscheidungen sein, die auch uns in Europa betreffen. Denn China plant seinen Aufstieg für 2025. Dann will es Weltmacht sein. Hören Sie dazu einen Kommentar von Birgit Eger.
Chinas Aufstieg zur Weltmacht ist nicht aufzuhalten. Das ist die wichtigste Botschaft, die von dem 19. Parteitag der Kommunistischen Partei ausgehen soll. Ein Märchen, an das die meisten Chinesen nur allzu gerne glauben, und eine wirklich bemerkenswerte Geschichte, die wir hier im Westen auch gerne immer wieder erzählen. Chinas Erfolgsstory hätte vor 5 Jahren vor dem Amtsantritt von Xi Jinping als Parteichef und Präsident niemand für möglich gehalten. Chinas Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren um jährlich durchschnittlich 7% gewachsen, meldet die staatliche Statistik. Das ist beeindruckend. Das feiert auch die chinesische Propaganda seit Wochen. Wer durch China reist, sieht den Aufbruch und den Wohlstand der Mittelschicht. Die Zahl der Autos ist gestiegen, die Zahl der schicken Läden und trendigen Restaurants. Chinesen, für die vor einer Generation noch ein eigenes Auto oder eine Urlaubsreise unvorstellbarer Luxus waren, fahren jetzt SUV oder jetten zum Shoppen nach Dubai oder New York. Keine Frage, die chinesische Regierung hat viel geschafft. Auch im Ausland ist China präsenter geworden, die Investitionen haben rasant zugenommen, vergangenes Jahr war ein Rekordjahr. Weltweit rund 200 Milliarden US-Dollar haben Chinesen investiert. Das ist wirklich märchenhaft. Dafür hat China auch Bewunderung verdient. Auch die Anerkennung, dass der Aufschwung vor allem der Regierung bzw. der Kommunistischen Partei zu verdanken ist. Die hat mit gezielten Förderprogrammen Milliardenbeträge gesteuert und die entsprechenden Vorschriften erlassen. Die Geschichte kann man als Märchen erzählen, wenn man der Propaganda glaubt. Aber ob der Aufschwung wirklich unaufhaltsam ist, ob er wirklich auf direktem Weg an die Weltspitze führt, das ist fraglich. Aus deutscher Sicht ist das kein Märchen, sondern eine Mischung aus guter Planung, zentralistischer Staatsgewalt und strikter Kontrolle der öffentlichen Medien. Vor 5 Jahren gab es zwar auch keine Meinungsfreiheit, aber geduldete Lücken. Man konnte immer wieder Berichte hören und lesen über Alltagsprobleme der Chinesen, über dreckige Umwelt, mangelnde Qualität der Nahrungsmittel, Willkür in der Verwaltung. Dass diese Geschichten jetzt nicht mehr geschrieben werden, heißt nicht, dass es sie nicht mehr gibt. Nur die Informationen dazu erhält man immer spärlicher. Viele Chinesen trauen den Versprechungen der eigenen Regierung nicht mehr. Wer richtig viel Geld hat, legt es über Umwege im Ausland an. Die Mittelschicht schickt ihre Kinder zum Studium an europäische oder amerikanische Universitäten und lässt sich von Freunden in Europa Babynahrung und Kosmetika schicken. Die Probleme der rasanten Wirtschaftsentwicklung werden auch durch professionelle Vermarktung der Regierungspolitik und Kontrolle aller Informationen im Internet nicht weniger. Das China-Märchen ist also eher eine Zeitbombe. Da wir in Deutschland auch von einem offenen, prosperierenden China profitieren, sollten wir uns keine Märchen erzählen lassen, sondern auch weiter nach den Fakten suchen, auch wenn es immer schwieriger wird, an Informationen zu kommen, und nicht der schönen Inszenierung einer kommunistischen Partei glauben.
Birgit Eger kommentierte im Echo des Tages. In Chinas Nachbarschaft ist heute gewählt worden. Premierminister Shinzo Abe folgt dem Muster Theresa Mays. Weil sich die britische Premierministerin auf einer Woge der Zustimmung wähnte, setzte sie vorzeitige Neuwahlen an. Naja, wie das ausgegangen ist, das wissen wir. Aber in Japan, so scheint es, geht Abes Rechnung auf. Aus Tokio, wo es jetzt schon kurz vor 2 Uhr morgens ist, Jürgen Hannefeld.
Es ist ein weiterer Sieg für den amtierenden Premierminister. Und auch wenn niemand in Japan eine Niederlage für Shinzo Abe erwartet hatte, so gab es doch Zweifel, ob er das Ergebnis einer Zweidrittelmehrheit im Parlament noch einmal erreichen würde. Aber das scheint nun der Fall zu sein. Dass das Volk den regierenden Parteien die Mehrheit geschenkt hat, halte ich für einen klaren Auftrag, dass wir unsere Politik auf dieser stabilen Basis vorwärts bringen. Ich werde mich mit allen Kräften bemühen, die Hoffnung des Volkes nicht zu enttäuschen und ein Wahlversprechen nach dem anderen zu erfüllen. Der Regierungschef hatte die eigentlich für Ende nächsten Jahres avisierten Parlamentswahlen vorgezogen, um von seinen gestiegenen Umfragewerten profitieren zu können. Eine Zweidrittelmehrheit im Parlament würde es Abe erlauben, die geplante Verfassungsänderung in Angriff zu nehmen. Er möchte den Artikel 9 streichen, der es Japan verbietet, mehr als das eigene Land zu verteidigen. In dieser Absicht ist auch Yuriko Koike angetreten. Die Gouverneurin von Tokio war das einzig neue Gesicht im Wahlkampf. Mit ihrer Ankündigung, eine eigene Partei zu gründen, brachte sie kurzzeitig Wirbel aufs politische Parkett. Manche Beobachter hatten der charismatischen Frau zugetraut, der Dauerregierungspartei LDP im großen Umfang Wählerstimmen wegzunehmen. Aber als bekannt wurde, dass sie selbst gar nicht antreten würde, sank ihr Stern in den Umfragen rapide. Auch das späte Bekenntnis zur Abschaltung aller Atomkraftwerke nützte nichts mehr. Ihre sogenannte Partei der Hoffnung erreichte zuletzt gerade mal 31 Sitze. Enttäuscht meldete sie sich von einer Dienstreise aus Paris. Ein sehr hartes Ergebnis war das. Den Grund der Niederlage müssen wir sorgfältig analysieren, aber es täte mir sehr leid, falls meine Worte oder mein Benehmen daran schuld wären. Im Gegensatz zur Abe spricht Koike Klartext, aber ihre Positionen sind in vielen Fällen nicht zu unterscheiden. Der einzig sozialliberale Kandidat, Yukio Edano, erreichte einen Achtungserfolg, indem er mehr Sitze holte als die auf Nummer 2 gesetzte Yuriko Koike. Im Wahlkampf haben wir versprochen, dass wir die Politik von oben wieder auf den Boden stellen wollen. Wir wollen die Partei sein, die die Meinung des Volkes ernst nimmt. Daher wollen wir, dass sowohl die Wähler, die dieses Mal uns unterstützt haben, als auch diejenigen, die gar nicht gewählt haben, uns als Vermittler nutzen, um die Stimmen von unten in die Politik zu bringen.
Dallas, Texas, 22. November 1963. Begeisterte Menschen stehen Spalier, um ihren Präsidenten John F. Kennedy zu sehen. Dann kommt das schwarze Lincoln Cabrio, die Schüsse fallen und die Welt hält den Atem an. Kommende Woche läuft die Sperrfrist für Dokumente über die Ermittlungen aus. US-Geheimdienste haben Bedenken, die Papiere zu veröffentlichen. Jetzt muss Donald Trump entscheiden. Aus Washington, Mark Hoffmann.
Noch schlummern die mehr als 3000 geheimen Regierungsdokumente im Staatsarchiv. Historiker und Verschwörungstheoretiker gleichermaßen rätseln seit Jahrzehnten, was hinter der Ermordung des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy am 22. November 1963 stecken könnte.
There are hundreds of documents that could help prove this conspiracy. Why are they being withheld or burned by the government?
Der Schauspieler Kevin Costner im Hollywood-Film JFK. Es war dieser Blockbuster von Oliver Stone, der die Verschwörungsfantasien Anfang der 90er Jahre weiter anheizte und den Weg ebnete für die Veröffentlichungen der Kennedy-Akten. Der Kongress hatte 1992 eine Frist von genau 25 Jahren angeordnet. Diese läuft nun am kommenden Donnerstag aus. Ein Großteil der CIA- und FBI-Akten ist bereits freigegeben. Der letzte streng vertrauliche Rest könnte am Donnerstag folgen. Jared Posner hat über den Kennedy-Mörder Lee Harvey Oswald geschrieben und erklärte im Interview mit CNN: Es geht auch um zehntausende Seiten in den Akten, die bisher geschwärzt waren. Darunter vom CIA eine Persönlichkeitsstudie von Lee Harvey Oswald, der Kennedy erschossen haben soll. Der US-Präsident hat das letzte Wort. Donald Trump teilte am Wochenende per Twitter mit, dass er nichts gegen eine Veröffentlichung hat. Andere dagegen wohl schon. Verschiedene US-Medien berichten, dass vor allem der Geheimdienst CIA große Bedenken äußert und eine Freigabe in letzter Minute zu blockieren versucht. CIA-Informanten, die damals in der mexikanischen Regierung gearbeitet haben, könnten enttarnt werden. Einige leben vielleicht noch. Die entscheidende Frage aller Verschwörungstheorien bleibt: Wer war dieser Täter Oswald wirklich? Ein Einzeltäter oder nur einer, der einen groß angelegten Plan ausführte? Doch Experten sind sich sicher, sehr viel Neues werden die verbleibenden Akten nicht hergeben, sodass die US-amerikanische Geschichte plötzlich neu geschrieben werden müsste. Aber doch entscheidende Details, so der Buchautor Posner, der der Veröffentlichung entgegenfiebert. Die Historiker und Kennedy-Wissenschaftler erwarten vor allem Neuigkeiten darüber, was Oswald nur 7 Wochen vor dem Attentat in Mexiko getan hatte. Oswald war in der damals sowjetischen und kubanischen Botschaft unterwegs. Was haben die CIA-Agenten da herausgefunden? Hatte Oswald Kennedy bedroht? Viele Fragen dürften auch nach dem kommenden Donnerstag unbeantwortet bleiben. Experten sagen auch, hat es jemals wirklich sensationelle Akten gegeben zur Ermordung Kennedys, dann gibt es diese schon gar nicht mehr, denn sind diese Dokumente schon lange vernichtet worden.
Und jetzt der Sport im Echo des Tages. Bei mir im Studio ist Nicole Seifert aus unserer Sportredaktion. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, das war kein guter Tag für den ersten FC Köln. Nur 0-0 gegen den tabellenvorletzten Bremen. Ja, und damit ist beiden irgendwie nicht geholfen, oder?
Nee, kein Sieger, eher 2 Verlierer. Einziges positives Fazit, beide haben eben nicht verloren. Der eine Punkt hilft schließlich Köln allerdings nicht wirklich aus der Krise und schon gar nicht aus dem Tabellenkeller. Die Kölner haben zumindest gekämpft, ein kleiner Hoffnungsschimmer findet auch Kölns Dominik Marot.
Das war heute echt gut. So müssen wir weitermachen. Das klingt jetzt blöd, aber wir müssen genauso weitermachen. Und dann irgendwann belohnen sich die Jungs auch wieder da vorne drin.
Ja, Köln bleibt also Schlusslicht mit nur 2 Punkten. Mal sehen, ob Peter Stöger weiter Trainer bleibt und wie lange. Er selbst will ja auf jeden Fall erstmal bleiben. Ja, und auch Bremen kann mit dem einen Punkt nicht allzu zufrieden sein. Bleibt Vorletzter mit jetzt 5 Punkten. Auch hier wackelt der Trainerstuhl von Alexander Nuri.
Ja, natürlich sind wir nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wir wollten unbedingt hier gewinnen. Das ist uns leider nicht gelungen. Aber grundsätzlich gilt es für uns einfach jetzt weiter intensiv zu arbeiten, um dann dieses Erfolgserlebnis so schnell wie möglich auch einzufahren.
Außerdem trennten sich heute Freiburg und Hertha BSC Berlin unentschieden 1-1. Es gab 3 Elfmeter, einen für Freiburg, der saß. 2 gab es für Berlin, die haben aber allerdings nur einen verwandelt. Das Endergebnis dann 1-1. Aktuell läuft das letzte Spiel dieses 9. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Anstoß war um 18 Uhr. Es ist also Halbzeit und zur Halbzeit steht es hier 0-0, wobei Wolfsburg in der 11. Minute sogar einen Elfmeter verschossen hat. Und in der zweiten Fußball-Bundesliga hat Duisburg beim Tabellenschlusslicht Kaiserslautern 1-0 gewonnen. Duisburg klettert damit auf den 14. Tabellenplatz. Außerdem gewann Nürnberg gegen Dresden 2-1 und Aue gewann gegen Regensburg 1-0.
Ja, spannend wird es heute in der Formel 1 in Austin in den USA. Nicole Seifert, was macht dieses Rennen so besonders spannend?
Ja, zum einen hat es die Strecke in sich. Das ist nämlich ein Kurs mit jeder Menge Kurven und 2 Highspeed-Geraden. Zum anderen könnte ja Lewis Hamilton heute schon Formel 1 Weltmeister werden, also vorzeitig. Sein Verfolger auf den WM-Titel Sebastian Vettel hatte allerdings was dagegen, klar.
Ja, was muss denn genau rechnerisch passieren, damit Lewis Hamilton Weltmeister wird?
Also Hamilton braucht 16 Zähler mehr als Vettel, den zweiten in der Gesamtwertung. Also es wäre zum Beispiel so, gewinnt Hamilton heute und Vettel wird Sechster, dann wäre Hamilton Weltmeister.
Ja, und was schätzen Sie, wer hat heute die besseren Chancen?
Ja, also definitiv Lewis Hamilton. Bereits im Qualifying war er und vor allem nämlich sein Auto sehr überlegen. Hamilton sicherte sich Startplatz 1, geht also von der Pole Position gleich ins Rennen. Bei Vettel reichte es dagegen nur mit Mühe, aber immerhin auf Startplatz 2. Hamilton konnte aber 4 der bisher 5 Rennen in Austin schon gewinnen, kommt also gut mit dem Kurs zurecht und hat auch das bessere Auto. Und auch wenn Hamilton heute nicht Weltmeister wird, der Vorsprung auf Vettel in der Gesamtwertung ist so groß, dabei noch 3 ausstehenden Rennen, da ist die Chance eben gering, dass Hamilton ihn noch überholt. Also Start in Austin für den großen Preis der USA ist heute dann um 21 Uhr.
Und heute ist der letzte Tag der Bahnrad-Europameisterschaft in Berlin. Gab es nochmal Medaillen für die Deutschen?
Ja, 2 Stück gab es, und zwar 2-mal Gold. Christina Vogel holte den Titel im Sprint und Maximilian Levy holte sich den Titel im Keirin. Insgesamt gab es 12 Medaillen für die deutsche Mannschaft bei dieser EM.
Der Sport mit Nicole Seifert, Dankeschön. Das war das Echo des Tages, nachzuhören als Podcast unter wdr.de und ndr.de/info. Ich wünsche einen schönen Abend. Im Studio war Reinhard Bieck.
NDR Info.